Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt heute mit dem Rektor von der Universität Zürich, Michael Hengartner. Er ist seit 2 Jahren an der Spitze von der Uni, hat unter anderem den Fall Mörgli müssen ausbaden, sieht sich mit Sparforderungen aus der Politik konfrontiert und auch in der internationalen Zusammenarbeit, vor allem mit Unis aus dem EU-Raum, gibt es Probleme. Über das reden wir in der nächsten Stunde am Mikrofon der Jan von Tobel. So, ruhige Töne am Anfang vom Doppelpunkt. Mir im Studio ist der Michael Hengartner. Herzlich willkommen.
Tag.
Sie sind seit ziemlich genau 2 Jahren Rektor an der Universität Zürich. 2 ziemlich turbulente Jahre, über das wollen wir reden. Aber zuerst möchte ich den Mensch Michael Hengartner besser kennenlernen. Wie würden Sie sich selber beschreiben?
Optimistisch, neugierig, glücklich.
Sind das auch Sachen, die Sie seit der Kinderstube haben? Sie sind ja nicht in der Schweiz aufgewachsen, Sie sind in Quebec aufgewachsen. Ist Ihnen das auch aus der Kinderstube mitgegeben worden?
Absolut. Ich glaube, das ist einfach meine eigene Natur.
Ich habe gesagt, Sie sind in Quebec aufgewachsen. Was für ein Umfeld sind Sie dort gross geworden?
Meine Eltern sind beide Schweizer. Ich bin auch noch da knapp in der Schweiz geboren. Mein Vater hat aber eine akademische Karriere in Angriff genommen. Er hat hier in Zürich studiert und promoviert. Und hat dann ein Postdoc in Paris gemacht, dann eine Assistenzprofessur in Amerika und dann schliesslich hat er eben eine permanente Stelle als Professor an der Université Laval in Quebec.
Er war dort ein Mathematikprofessor. Hat
genau.
Sie das beeinflusst? Stark.
Also wir waren 5 Buben. Ich war der 2. Und der Vater hat natürlich gefunden, die 5 Buben sollen alle Mathe studieren, sei das einzig sinnvoll im Leben. Ich habe schon gewusst früher, dass ich Wissenschaftler werden möchte. Ob es denn Mathe ist, habe ich nicht gewusst und habe mir es überlegt. Aber der ältere Bruder hat dann gefunden, doch, ich studiere Mathe und das war dann der Tod für mich. Also das gleiche wie der Vater hätte man sich noch vorstellen, aber das gleiche wie der ältere Bruder nicht.
Und das ist dann quasi fast ein bisschen auch zufällig, dass Sie dann nicht Mathematik studiert haben?
Ja, man kann so sagen.
Und in welchen Bereich haben Sie dann gewechselt?
Zuerst habe ich mich für Physik eingeschrieben und dann habe ich nochmal per Zufall während dem Sommer ein kleines Büchlein gelesen von einem Physiknobelpreisträger, der Erwin Schrödinger. What is life? Was ist das Leben? Wo der Nobelpreisträger sich Überlegungen gemacht hat, was ist die Grundlage des Lebens? Physisch gesehen. Braucht es da neue Gesetze oder kann man das erklären? Und am Schluss kommt er zum Schluss, man kann es erklären, man muss da keine vitale Kraft oder so etwas postulieren. Und das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht bei dem Nachgang. Ich habe gemerkt, dass eine ganze Reihe von eminenten Physikern in Biologie übergeschwappt sind, nachdem dass sie Grosses gemacht haben in der Physik. Und ich dachte,
Dann haben Sie gefunden, das müssen Sie auch machen?
Ja, genau. Also wenn die besten Physiker Lebenswissenschaft studieren, vielleicht sollte ich da nicht den Detour machen und direkt tragen. Biologie war mir aber schwammig. Also Knochen auswendig lernen oder so Pflanzen, Systematik hat man weniger gemacht. Und dann habe ich mich für Biochemie gefunden, dass ich noch lebe, aber ich molekular genug, man versteht, wo die Elektronen hingehen, man versteht, wie die Reaktionen vorhergehen.
Und dann haben Sie eigentlich beim David Baltimore, beim Nobelpreisträger, Ihre Doktorarbeit schreiben, aber es ist wieder alles anders gekommen, als Sie eigentlich geplant haben.
Das ist ja so. Also ich bin an einem MIT für meine DIS und dort muss man im ersten Semester gehen, hat man noch kein Labor, da tut man zuerst Kurs nehmen und geht dann interviewen und so eben so die Forschungsgruppe auswählen. Und ich habe eigentlich gewusst, ich will mit dem Nobelpreisträger meine DIS machen. Und dann zufälligerweise hat ein Kollege ist dann in eine andere Forschungsgruppe gegangen, einfach mal reinhocken und ein bisschen zuhören, wie das geht. Und ich habe keinen guten Grund, nicht mitzugehen. Er hat gesagt, komm mit, bin ich gegangen. Und es ist unverständlich gewesen. Also die haben, das ist komplexe Genetik gewesen. Ich habe kein Wort verstanden als Biochemiker. Und zum Zweiten haben die mit Fadenwürmen geschafft und das ist auch nicht gerade so.
Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sagt, man
hat
sich
tagtäglich. Nein, das ist es. Und am Schluss habe ich probiert, mich rauszuschleichen, aber der Chef, der Herr Horwitz, hat uns gesehen und hat gesagt, mögliche Rekruten, die müssen wir jetzt fangen. Er hat gesagt, so, das ist jetzt aber schön, dass wir da sind. Jetzt müssen wir unbedingt noch so ein 1:1 Gespräch über mögliche Forschungsthemen diskutieren.
Und das ist offenbar dann so gut rausgekommen, dass sie gesagt haben, ja, jetzt will ich mich doch mit diesen kleinen Würmern beschäftigen.
Ja, fast. Also zuerst hat einfach so, dass ich mich nicht interessiert, aber haben nicht gewagt. Dann haben wir eine Stunde haben wir diskutiert und dann hat er da in Länge alles diskutiert und hat immer noch nicht gefunden, sei speziell. Und die letzten 5 Minuten hat er gesagt, wir haben noch das kleine Projekt da, wo noch 2 Studenten drauf arbeiten. Und das hat mich dann gepackt. Das ist etwas, was mich so beeindruckt hat, dass ich gefunden habe, das ist es, das muss ich machen.
Geben Sie uns einen Einblick in die Faszination. Was hat Sie da genau fasziniert?
Es ist ein Prozess, der sich programmierter Zelltod nennt. Also die Idee ist, dass unser Körper aus sehr vielen Zellen besteht, also eine Eidgenossenschaft der Zellen, wenn Sie so wollen. Der Zweck von jeder von diesen Zellen macht aber nur einen Sinn oder im Kontext des Ganzen. Also eine von unseren Zellen ganz allein hat keine Lebensberechtigung oder Lebenszweck. Und wegen dem haben jede von unseren Zellen die Fähigkeit, sich selber aktiv das Leben zu nehmen, also Selbstmord zu begehen, wenn der Tod irgendwie im Körper weiterhilft. Also als Beispiel, eine von meinen Zellen wäre infiziert mit einem Virus, sie merkt das, überlegt sich, also nicht, dass die Zellen sich überlegen, aber es ist so programmiert. Bleibt sich, hoppla, wenn ich nichts mache, dann vermehrt sich der Virus. In 24 Stunden hat es 200 von denen. Alle meine Nachbarzellen werden auch infiziert. Was macht die Zelle? Das Heroische tut sich selber in den Tod reissen und reisst den Virus mit sich in den Tod. Durch das kann er sich nicht vermehren. Der Körper ist geschützt.
Und das kann natürlich dann auch wirklich einen konkreten Nutzen bringen, wenn man das erforscht, zum Beispiel Krebsforschung ist das
Thema. Genau, also auch eine Zelle, die auf dem Weg zum Krebs ist, normalerweise merkt sie das, dass sie abnormal ist, stirbt, bevor sie ein bösartiger Tumor wird. Und natürlich, das heisst auf der anderen Seite, dass wenn sie einen bösartigen Tumor haben, in den meisten Fällen hat die Tumor ein Problem mit dem. Entweder können die Zellen nicht mehr sehen, dass sie abnormal ist, oder sie sehen es, aber sie können irgendwie den Selbstmord nicht mehr begehen. Und wir hoffen jetzt, wenn man besser versteht, was kann da schief gehen, wie könnte man vielleicht umwägen, wieder Kurzschlüsse wieder zusammenbringen, dass man das könnte wieder aktivieren, sodass der Krebs dann im besten Fall sich von selber auflösen würde, wie die Zellen auf einmal wieder merken, wir sind aber normal und sich das Leben würden.
Herr Engartner, ich merke, Sie sind da völlig in Ihrem Element, wenn Sie über das reden. Sie haben dann trotzdem vor 2 Jahren die Stelle als Rektor von der Universität Zürich angetreten. Das heisst, Sie sind nicht mehr wirklich aktiv in der Forschung tätig. Tut das manchmal nicht weh, wenn ich jetzt auch die Energie höre, die Sie da zu diesen Themen haben?
Es war der schwierigste Teil des Entscheids. Also ich darf jetzt noch einen halben Tag pro Woche, bin ich noch in der Forschungsgruppe. Ich habe noch ein paar Doktoranden, die fertig machen dürfen. Das habe ich denen versprochen.
Aber das hört dann irgendwann auf.
Ich schließe nachher die Bude. Das ist in der Tat so. Man kann nicht beides machen. Nein, wissen Sie, ich würde Alibi-Forschung könnte man machen, aber das ist nicht mein Stil. Also ich bin ein Vierteljahrhundert jetzt an der Edge gewesen, top Forschung gemacht. Und meine Philosophie ist, wenn Sie beim Tour de France mitmachen, dann wollen Sie Maillot jaune sein und nicht irgendwo im hinteren Peloton einfach mitradeln. Und das ist nicht möglich, wenn Sie gleichzeitig Direktor sind. Und durch dem muss man sagen, gut, machen wir halt das so. Was das Ganze ein bisschen vertretbar macht oder erträgbar macht, ist eben, dass ich chronisch neugierig bin. Mich interessiert alles. Als Forscher ist das sogar ein Nachteil. Sie müssen sich fokussieren als Forscher. Jetzt als Rektor ist das natürlich ein riesen Vorteil. Ich habe eine riesige, vielfältige Uni, super Leute, alles interessante Leute, die super Forschung machen. Und ich kann mich auch begeistern lassen von der Forschung, die der Nachbar macht, die Nachbarin macht. Das muss nicht unbedingt meine eigene Forschung sein.
Aber als Wissenschaftler hat man doch das grosse Ziel, den Nobelpreis mal zu gewinnen. Und das haben Sie definitiv an den Akta gelegt. Das kann man nicht als Rektor von der Uni Zürich.
Nein, hoffentlich nicht. Nein, es war nie mein Ziel. Ich glaube sogar, es ist nicht unbedingt ideal, einen Nobelpreis zu haben. Ich würde behaupten, ich hätte sogar das Bessere gehabt. Mein Chef hat dann den Nobelpreis bekommen, mein Dr. Vater.
Genau, der hat dort an der Verleihung auch einen Fax gezeigt genau. Von Ihnen. Und ich nehme an, das hat gut getan.
Genau, dann hat er gesagt, wo ist der Moment gewesen, wo ich gewusst habe, aha, das ist Nobelpreis würdig. Und hätte den Fax, das Resultat, das ich herausgefunden habe, das ich ihm geschickt habe, weil es eben so wichtig war, hat er dann gezeigt. Also, mitten im Kuchen, wenn man etwas entdeckt, das weltbewegend ist, mehr als das kann man sich gar nicht wünschen.
Also, das heisst, Sie haben dort den Drang schon irgendwie ein bisschen ausleben können und auch die Anerkennung schon ein bisschen gehabt.
Ja, hat mich dann eingeladen nach Stockholm. Es war eine super Party. Eben, aber all the fun, none of the responsibility. Also es ist tiptop so.
Aber ich meine, wenn wir jetzt gerade jetzt auch diese Woche schauen, wenn so bahnbrechende wissenschaftliche Sachen rauskommen, wie mit der Gravitationswelle, die man das erste Mal hat können nachweisen, das ist doch sicher etwas, wo man Forscher dann das Herz höher schlagen lässt.
Ist total geil. Ich muss sagen, es ist wirklich fun. Aber eben, es ist doch schön, wenn man als Nichtphysiker kann sagen, du, ist jetzt das nicht toll. Und eben, wenn man das hat, dann ist man ein glücklicher Mensch.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihr Leben. Sie sind kanadisch-schweizerische Doppelbürger. Was haben Sie da auch mitgenommen aus Kanada? Vielleicht auch die Aussicht auf die Schweiz?
Ja, ganz klar. Also, das war eine der Herausforderungen, die ich dann den Ruf nach Zürich gebraucht habe. Für mich war es eindeutig ein Auswandern ins Vaterland. Den Pass hatte ich, den Dialekt habe ich gesprochen von daheim. Aber kulturmäßig war ich Nordamerikaner. Mhm. Und dann zu verstehen, wie die Schweiz funktioniert, was die Regeln sind, wie man sich benimmt und so. Also es hat schon ein bisschen Integrationsschwierigkeiten gegeben von beiden Seiten. Ich muss sagen, die Kollegen haben natürlich auch gedacht, die bringen den Schweizer heim und haben auch gemerkt, sie haben den Ugly American jetzt rekrutiert. Mhm. Aber wir haben uns gefunden, jetzt bin ich voll integriert, Mitglied vom Rotary Club und alles.
Aber wenn wir da nochmal ein bisschen genauer heranschauen, was sind da so die grössten Probleme, am Beispiel vielleicht? Wo haben Sie das gemerkt, dass Sie eben doch eher aus dem kanadischen Raum kommen und nicht aus dem Schweizer Raum?
Mache ich jetzt exemplarisch und ich karikatiere ein bisschen, aber es ist nicht weit von der Wahrheit. Nehmen wir ein Beispiel. Sie sind am Freitag, am Abend, nach der Arbeitswoche, sind Sie am Bier trinken im TGIF mit den Kollegen und sind auf einmal eine verrückte Idee. Und dann erzählen sie die verrückte Idee der Kollegen, weil wir ein Experiment können sie und Kollegen in Amerika, die würden sagen, du Michael, das ist denn aber eine verrückte Idee. Du, sag mal am Montag, wie es gegangen ist. Die tun dich anführen und erwarten, dass du jetzt über das Wochenende das Experiment durchführst. Wenn das Gleiche hier in Zürich passiert, dann TGIF am Freitagabend, verrückte Idee, erzählen wir sie den Kollegen, die gehen, ja, nein, es wird nicht funktionieren, für den Grund und den Grund und den Grund und den Grund. Sie werden sie nicht aktiv blockieren, aber eben die einfach mal probieren, vielleicht halt noch auf die Nase, no big deal.
Das ist Trial and Error, oder? Wo man so
genau, einfach die Bereitschaft, einfach mal zu probieren, einfach mal dran zu gehen. Auch wenn man nicht sicher ist, auch wenn man halt eben auf die Nase fällt. Der spürt die Schaden, wenn man nicht erfolgreich ist, wenn man irgendwo scheitert. In der Schweiz ist höher als in Amerika. In Amerika hat man eine Medaille, wenn man irgendwie ein Startup hat und die crasht. Dann bei der zweiten Startup sagt man, und ich habe Erfahrung, ich habe schon einen in den Boden geworfen.
Zuerst muss man mal dreimal Konkurs gehen, bevor man ein gutes Projekt kann starten.
Genau.
Bräuchte das Denken vielleicht auch in der Schweiz ein bisschen mehr, zu Ihrer Sicht?
Ich bin überzeugt, dass der Schweiz gut würde, wenn man ein bisschen von dem, ich muss es ja nicht übertreiben, aber wenn man ein bisschen mehr von dem hat und die Hochschulen probieren, in der Tat jetzt unsere jungen Menschen, Männer, Frauen, ein bisschen von dem Initiative Entrepreneurship beizubringen.
Sie haben auch eine grosse Familie, 6 Kinder. Wie kann man das zusammenbringen mit einem Job als Unirektor, der ja auch fast 24-7 ist?
Ja, ich muss eine wunderbare Frau haben, die sehr viel Verständnis hat. Das hilft enorm.
Wo ja auch bei Ihnen geschafft hat in der Forschungsgruppe.
Genau, also sie hat in der Forschungsgruppe nebenan geschafft, so habe ich sie kennengelernt und dann nach einer Zeit lang gefunden, die ist so gut, warum schafft sie für den Nachbarn? Sie hat eigentlich für mich geschafft. Ich wohne sehr nahe bei der Arbeit. Also wir haben ein kleines Einfamilienhäuschen gerade neben dem Ihrer Campus, wo die Forschungsgruppe ist. Also 5 Minuten Spaziergang zur Arbeit. Da können Sie über Mittag heimgehen, zum Mittagessen. Wir stehen alle früh auf, um das Müsse am Morgen sehen. Aber es ist so, also viele Arbeit bin ich halt beschäftigt und da sehe ich Kinder nicht. Es ist nicht einfach, es ist eine der Herausforderungen von dem Job, ganz klar.
Der Michael Hengartner, heute im Doppelpunkt, der Rektor von der Universität Zürich. Für den Einstieg von der Sendung haben Sie ja ein klassisches Musikstück ausgesucht. Warum das?
Es gefällt mir. Das ist eines von den Stücken, das eines von den Kindern gespielt hat. Und ich finde es einfach, es fängt so relativ ruhig an und dann hat es Pfiff am Schluss und es tönt gut. Und die Tochter hat es hervorragend gespielt, was sie gespielt hat.
Jetzt wird es ein bisschen rockiger. Sie haben «Back in the USSR» von den Beatles ausgewählt.
In the USSR.
Der Rektor von der Uni Zürich, der Michael Hengartner, ist bei mir im Studio im Doppelpunkt. Vor 2 Jahren haben Sie die Position angetreten als Unirektor, früher als geplant, und das wegen dem Fall Mürgeli. Herr Hengartner, der Fall beschäftigt Sie jetzt schon ganze 2 Jahre immer wieder. Stört Sie das?
Nein, also part of the job.
Aber es ist ein Fall, den Sie natürlich sicher nicht gerne haben und wo Sie jetzt auch Fehler, die vielleicht früher gemacht sind, ausbaden.
Also die Uni hat ganz klar Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man sicherstellt, dass man die Fehler nicht nochmal macht. Wir werden auch alle froh sein, wenn der Fall definitiv aufgeklickert ist und ihr eben wieder vorwärts schauen könnt. Aber eben, also, es nützt nichts, wenn man jetzt den Kopf in den Sand tut und sagt, ja, das ist von meiner Zeit passiert, darum geht mich nicht an.
Gerade diese Woche ist ein Bericht rausgekommen, hat die Universität auf grossen Druck von dem Tagesanzeiger und vom SRF, von der Rundschau, den Bericht müssen rausgeben. Warum hat man sich so gewehrt, um den Bericht rauszugeben?
Ich möchte nicht für meine Vorgänger da Stellung nehmen. Wir, während meiner Rektoratszeit, wären eigentlich bereit, sie rauszunehmen. Wir haben einfach gewisse Teile müssen schwärzen.
Aber ich meine, das kann nicht 2 Jahre lang dauern, die Teile schwärzen.
Sie wissen, also das Problem ist, dass sie müssen das so machen, dass das Gericht sagt, ja, wir dürfen die schwärzen. Mhm. Und die Rekurskommission hat gesagt, wir müssen rausgeben, hat aber zum Beispiel vergessen, dass man die Seitenzahl auch einschwärzen bei den Dissertationen. Und logischerweise, wenn sie 30 Dissertationen haben, werden sie jede Diss mit der Seitenzahl relativ einfach direkt identifizieren. Und zum Schutz von den Doktorieren haben wir rausgehen, bis das gemacht worden ist. Am Schluss haben dann gewisse Doktorierende selber auch noch rekurriert bis zum Bundesgericht und darum hat das ewig gedauert. Also es ist Rekurskommission, dann Verwaltungsgericht, dann Bundesgericht. Meines Erachtens kann man den Inhalt ganz klar zeigen. Man muss einfach schauen, dass man die Leute schützt, sodass die nichts mit dem Fall zu tun können, da nicht geschädigt werden.
Aber wenn man den Bericht jetzt anschaut, dann heisst es drin ganz klar, es war eine schlechte Betreuung gewesen, nicht nur von Christoph Mürgeli, sondern auch von seinem Vorgesetzten, von Herrn Rüttimann. Das muss Ihnen jetzt denken geben, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es offenbar bei verschiedenen Leuten möglich war, Arbeiten zu schreiben, ohne gut betreut zu werden und schlechte Arbeiten zu schreiben.
In der Tat war das System schwach, indem es keine Zweitbetreuung hatte oder keine Zweitgutachten. Das hat die Fakultät von selbst auch gemerkt nach dem Fall und hat jetzt neue Regeln eingeführt, neue Promotionsverordnung, die sicherstellt, dass eben schwache Betreuung von einer unabhängigen Person kann nachgecheckt werden. Und durch das sollte man jetzt ein Qualitätssystem haben, das sicherstellt, dass man solche Fehler nicht nochmal sehen würde.
Das heisst, Sie können jetzt die Hand ins Feuer legen und sagen, solche Fälle können an der Uni Zürich nicht mehr vorkommen?
Ich wäre zuversichtlich, die Hand ins Feuer ist gerade jetzt, ich weiss nicht, ob Sie das schon je gemacht haben, ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, diese Art von Fehler wird nicht mehr passieren. Bei den meisten anderen Dissertationen ist das eh schon gewährleistet. Da hat man mehrere Betreuer, so ein gewisses Promotionskomitee. Die medizinischen Dissertationen sind einfach viel kleiner im Umfang. Sie sind von der Größe her ein bisschen mehr als eine Masterarbeit. Und darum hat man am Anfang gedacht, das brauchen wir nicht. Wir haben jetzt daraus gelernt, auch wenn es kleiner ist. Weil es eine Dissertation ist, ist es wichtig, dass man da Qualität sicherstellt.
Sie haben jetzt begründet mit halt Gerichtsfristen und Einsprachen, dass man so lange den Bericht nicht hat rausgeben konnte. Wenn man jetzt den Bericht aber genau anschaut, hat man auch das Gefühl, es könnte auch einen anderen Grund haben. Die Uni hat nämlich vor 2,5 Jahren kommuniziert, die Arbeiten dürfen knapp einem wissenschaftlichen Standard genügen. Wenn man jetzt den Bericht liest, sieht man, das war massiv geschön gewesen. Die Arbeiten, die dürfen eigentlich nicht einem wissenschaftlichen Standard genügen. Das steht in dem Bericht ganz klar und die Uni hat das anders kommuniziert.
Ja, die Uni hat noch damals gesagt, knapp genügend und der Bericht sagt ungenügend, das ist so.
Aber ich meine, das darf man eigentlich so nicht machen, wenn man sich auf den Bericht bezieht und sagt, sie sind knapp genügend, weil sie sind nicht genügend
gewesen. Das war der Spin-Doktor, das sehe ich so. Nochmal, das war von meiner Zeit. Aber ich glaube, meine Philosophie ist, dass man transparent ist und dass man einen Enten hat.
Jetzt ist schwarz auf weiß, die Arbeiten genügen nicht wissenschaftlichen Standards. Jetzt muss es ein bisschen spezieller, dass man trotzdem sagt, die Leute, die den Doktortitel haben, die dürfen den behalten, ohne dass noch irgendetwas nachbessern müssen. Man hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, dass man gesagt hat, man gibt ihnen eine zweite Chance, die müssen das nachbessern, weil sie haben eigentlich den Doktortitel so nicht verdient.
Es ist ein schwierig, wenn sie jemandem sagen, du, um deine Medaille zu bekommen, musst du jetzt 30 cm hoch springen und dann springt das hier 30 cm und dann kommst du nach 3 Jahren oder 10 Jahren und sagst, du, auch nur dazu mal, eigentlich hättest du einen Meter sollen machen. Oder, und die Person, die lügt schon lange nicht mehr für den Hochsprung, ist eine total andere Lebensphase. Und dann finden wir das sehr schwierig. Also, ist wirklich, der Fehler ist nicht auf Seite der Doktorien passiert. Die haben geliefert, was man ihnen gefragt hat. Wir haben einfach zu wenig von ihnen gefragt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Doktorierenden gute Menschen sind. Die sind leistungsfähig, leistungswillig. Aber logischerweise werden sie nicht dreimal mehr machen, als was man von ihnen verlangt. Jetzt nach 10 Jahren nochmal kommen und fragen, dass sie sich in die Materie nicht tun, wäre fast eine Plagerei. Also sind wir unverhältnismäßig. Und darum haben wir gefunden, nein, machen wir nicht. Aber wie Sie sagen,
sie leben jetzt damit, dass jetzt da Doktorierende oder Doktoranden mit einem Doktortitel rumlaufen, den der eigentlich nicht verdient hat.
Nochmal, ich glaube, die haben den verdient, insofern, dass sie geliefert haben, was wir gefragt haben. Der Fehler ist bei uns passiert, nicht bei den Doktorierenden. Also, dass sie jetzt Doktorierenden bestrafen, weil wir Betreuungsqualität nicht eingereicht haben, finde ich einfach falsch. Mhm. Das ist, wenn sie eine Prüfung machen und am Schluss tun sie, weiss nicht, sie geben dem Studenten einen Vierer, dann kommt raus, dass sie falsch gerechnet haben. Müssen sie schauen, oder? Der Fehler ist bei uns, muss man schauen, dass man die Studenten auch schützt gegen Fehler von der Universität, die passieren immer wieder. Wir haben gerade in St. Gallen gesehen, wenn sie jetzt eine Prüfung wiederholen. Es ist niemand perfekt auf der Welt. Keine Uni ist perfekt. Nicht einmal kein Radiostudio ist perfekt, würde ich sogar behaupten.
Außer das Radio 1 Studio
natürlich.
Ein zweiter Kritikpunkt an diesem Bericht ist auch, dass man rein nur die Arbeit angeschaut hat und von dort aus darauf schliesst, wie die Betreuungssituation war. Man sagt, die Betreuung war schlecht, vor allem beim Herrn Mörgli und beim Herrn Rüttimann, aber das kann man doch gar nicht nur aus der Arbeit herauslesen.
Es ist so, dass man wahrscheinlich dort noch aussagekräftigere Statements hätte machen können, wenn man dem noch mehr vorbeigegangen wäre, wenn man die Leute interviewt hätte. Das ist eigentlich eine Schwäche von dem Report und das relativiert auch wieder der Absurdismus von dieser Aussage. Das muss man natürlich auch dann wieder in die Waagschale werfen.
Also Sie sind nicht ganz glücklich mit dem Bericht, spüre ich da raus.
Der Bericht ist geschrieben worden, die Autoren stehen dahinter und sagen, wir stehen zu diesen Aussagen.
Stehen Sie auch dahinter?
Ich habe den zur Kenntnis genommen und mir war wichtig, meine Philosophie ist nicht herauszufinden, wer schuldig ist, sondern wie können wir das System so verbessern, dass wir nicht zweimal in diese Falle hineinfallen.
Jetzt haben wir auch den Fall Iris Ritzmann, der mit dem Fall sehr eng zusammenhängt. Sie arbeitet nicht mehr an der Universität, weil sie soll geheime Inhalte an Journalisten weitergeben haben. Der Fall, der ist immer noch hängig. Man sieht jetzt bei dem Bericht, sie war die, die offenbar die Doktoranden sehr gut betreut hat, mit einem grossen Abstand zu den anderen. Tut es ihnen weh, dass sie im Moment immer noch nicht an der Uni Zürich arbeiten?
Die ganze Geschichte ist eine tragische Geschichte. Es hat nur Verlierer gegeben. Es hat niemand gegeben, der etwas gewonnen hat. Und von dem aus ist es sicher nicht eine glückliche Reihenfolge von Ereignissen, die sich stattgefunden haben. Für sie persönlich ist es wirklich ein schweres Schicksal gewesen.
Und sie kämpft immer noch, dass sie wieder zurückkommen kann an die Universität. Gibt es diese Möglichkeit?
Sie hat Rekurs eingelegt. Der Rekurs ist jetzt einfach mal suspendiert, weil sie wissen, sie wird ja von der Strafe hat sie das Verfahren. Mhm. Der Teil des Verfahrens wird eigentlich noch mehrere Jahre dauern.
Und so. Dann schaut man dann wieder an, wenn ein rechtskräftiges Urteil von einem Gericht da ist, ob sie eventuell wieder muss an die Uni zurückkommen.
Im kantonalen Gesetz gibt es keine Situation, wo man jemanden muss wieder anstellen muss. Aber eben wie mit
Herrn Mörgli. Wenn sie gute Arbeit gemacht hat und jetzt sich die Anschuldigungen wieder die Luft auflösen vor Gericht, dann wäre es ja naheliegend, dass man sie wieder anstellt.
Jetzt sind sie sehr hypothetisch und zu in einem laufenden Verfahren, wo man nicht alle Fakten kennt, müssen wir sehr sorgfältig antworten. Ich würde vorschlagen, dass man dann sagt, wir schauen das an, wenn wir dann so weit sind.
Es gibt ja auch sonst immer wieder Probleme bei den Universitäten. Gerade Ghostwriting im Moment ein sehr grosses Thema. Ist da nicht das Problem, dass die Universitäten immer mehr gewachsen sind? Man hat jetzt 26'000 Studierende an der Universität Zürich. Das ist ein Drittel mehr innerhalb von 20 Jahren. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man eher durchschlüpfen kann, wenn es so eine grosse Institution ist.
Es hat nichts direkt mit der Größe der Institution zu tun. Was wichtig ist, sind die Betreuungsverhältnisse. Mhm. Und die sind in den letzten 10 Jahren besser geworden, nicht schlechter geworden. Also wir haben mehr Professoren pro Student oder weniger Studenten pro Professor als vor 10, 15 Jahren. Es geht also in die richtige Richtung. Was sich aber geändert hat, ganz klar mit dem Bologna-System, ist, dass es viel mehr Prüfungen gibt. Und dann gibt es Möglichkeiten, dass man als Teil von diesen Leistungsnachweisen eben eine schriftliche Arbeit fordert. Und die Anzahl von schriftlichen Arbeiten, die man einfordert, hat es dramatisch genug. In gewissen Studiengängen, lange nicht alle, aber in gewissen Studiengängen. Und dort gibt es bei kleineren Arbeiten natürlich dann einen gewissen Anreiz für Studis, um zu sagen, es merkt eh niemand, ob ich das geschrieben habe oder nicht. Und ich würde da sagen, es gibt eine kleine Anzahl von Studenten, die dann dem Lockvogel folgen.
Sie sagen eine kleine Anzahl von Studenten. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist ein sehr grosser Teil. Man hat Zahlen gehört, bis zu 50%. Ich glaube, die ist ein bisschen hochgegriffen, die Zahl. Aber es ist wahrscheinlich mehr als nur ganz ein kleiner Teil.
Nein, die Schätzungen sind im Promillebereich. Also weniger von einer auf 100 Studentinnen und Studenten greift zu dieser Methode während dem Studium. Ich finde, das ist immer noch zu hoch. Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Aber nochmal, ich finde es schwierig, wenn man die ganze Studentenschaft jetzt unter generell Verdacht tut. Also nochmal, unsere Studenten sind gute Studenten, die Schweizer Jugend, das sind leistungsfähige, leistungswillige junge Frauen und Männer. Die sind bereit, die Arbeit selber zu schreiben und sind dann auch stolz, wenn sie eine gute Arbeit geschrieben haben.
Ist das nicht ein bisschen naiv? Weil es ist ja doch auch so, dass man weiss, es gibt immer einen Prozentsatz von Leuten, die versucht zu beschissen, die sich versucht, einen Vorteil rauszuholen. Und wenn sie sagen, das sind wenige Promille, ist das nicht ein bisschen naiv?
Nein, also es sind einfach die Schätzungen, die wir haben, aufgrund von der, zum Beispiel von Aussagen von der grössten Ghostwriting-Firma von der Schweiz. Wenn die 200 Fälle hat in der Schweiz und die grösste ist, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei kleinere, dann kommen sie einfach auf diese Zahlen. Wir haben 250'000 Studierende in der Schweiz, die am Bachelor und Master sind. Das sind also riesige Zahlen. Und da 200 auf 250'000 sind sie eben im Promillebereich. Nochmals, das sind 200 zu viel, möchte ich sagen. Mhm. Die Frage ist einfach, wo wollen wir unsere Energie setzen und ist es nicht besser, wenn wir schauen, dass wir gute Betreuung haben, dass wir schauen, dass wir vielfältige Art von Prüfungen haben. Wichtig ist zu wissen, dass kein Student, keine Studentin ein Bachelor-Diplom bekommen hat wegen der Ghostwriting. Bei den Masterarbeiten müssen sie die nachher mündlich abpräsentieren, da merkt man sofort, ob jemand seine Sache weiss oder nicht. Die werden auch mündlich geprüft in Kolloquien, Seminar, wir haben schriftliche Prüfungen, die dazukommen. Sie haben also ganz unterschiedliche Art von Überprüfungen von der Qualität von diesen Studierenden. Und wenn jetzt einer bei einer schriftlichen Prüfung mal beschissen hat oder mal einmal eine Arbeit, wo seine Cousine geschrieben hat oder seine Mutter oder eben ein Ghostwriter, ganz ausschließen können wir es nicht. Wir müssten den Überwachungsstaat.
Trotzdem, andere Universitäten gehen rechtlich gegen solche Firmen vor. Die Universität Zürich sagt, nein, das machen wir nicht.
Das ist so. Wir haben das angeschaut. Wir haben das Gefühl, dass sie da null Chance haben gegen die Firma selber. Wir werden sehen, was da rauskommt. Wir sind gespannt. Die Uni Bern soll das noch probieren, die Uni St. Gallen. Wir sind ein Experiment ist es wert, könnte man so sagen. Aber weil es die schon machen, hat es absolut keinen Sinn, dass wir machen. Und wenn ich ein Gambler wäre, würde ich jetzt gegen die Uni wetten oder bei dem rauskommen. Es sieht aus, wenn die Firma sich so abgesichert hat, dass man die Firma selber nicht kann.
Das heisst, sie stehen ein bisschen an der Seitenlinie, schauen zu und wenn es dann wirklich so sollte sein, dass man die rechtlich belangen kann, dann würden sie sich auch einwechseln und dann auch für ein Kostüm und ein Goal versuchen zu schiessen.
Nein, wissen Sie, ich glaube, man kann seine Energie viel besser noch anders aufsetzen. Auch wenn der jetzige Rechtsfall gewinnen würde gegen die Firma in der Schweiz, die Firma würde einfach ihren Sitz nach Tuvalu versetzen, sie irgend so etwas in eine Website auftun, es wird ja alles elektronisch gemacht und dann bis sie eine Firma in Tuvalu können holen, das ist Kopf und Walz verloren, das kennt man ja aus der Musikindustrie schon. Also aus dem aus finde ich einfach, es ist besser, wenn man den Studenten erklärt, warum dass sie schriftliche Arbeit machen. Wir möchten sie ja nicht bestrafen oder sie peinigen. Es ist Teil eines Lernprozesses, wo sie lernen, sich klar auszudrücken. Ich würde sagen, sich klar schriftlich auszudrücken ist vielleicht das zweitwichtigste Element nach dem kritischen Denken, das ein Student sich aneignen sollte. Und das können sie noch machen durch Übungen.
Also Sie glauben, dass das Gute im Menschen und an den Studierenden, dass sie das selber einsehen?
Ich glaube, wenn man es ihnen erklärt, wenn man schaut, dass keine einfachen Möglichkeiten gibt, dass man und die begleitet und sicherstellt, dass wenn man einen Fall hat, dass man den erahnt und dann auch recht streng den bestraft, wenn man einen Fall findet, dann haben wir eine Situation, wo nochmal die meisten, vielleicht nicht alle, aber der große Mehrteil der Studierenden fair wollen lernen und auch erwartet von ihren Kommilitanten, dass sie sich fair benehmen.
Gut, machen wir da einen Punkt, wechseln nachher gerade zum politischen Bereich. Da sind ja die Universitäten auch gross herausgefordert. Zuerst hören wir aber den nächsten Titel an, Hotel California von den Eagles. Warum haben Sie den Song ausgewählt?
Der kommt noch von meiner Zeit, wo ich gerade nach Amerika bin und das sehr vielfältige Land kenne und schätze. Ich hatte eine Kollegin, die ist von Kalifornien gekommen und die hat mir dann erklärt über die Kultur dort. Und ich als kleiner Quebecois, der noch nicht sehr weit in der Welt war, habe einfach gefunden, wow, es gibt also schon etwas Interessantes auf dieser Welt. Und sie ist geblieben. Der Song auch gefällt mir, es ist ein Klassiker. Also, gefällt nicht nur mir, aber auch mir gefällt er genau.
Hotel California im Doppelpunkt. Der Wunsch von Michael Hengartner, einem Rektor von der Universität Zürich. Jetzt wechseln wir zu politischen Inhalten. Ich habe gesehen, Sie sind ja eigentlich auch Politiker gewesen, oder haben es wollen werden. Sie haben für die FDP, für den Kantonsrat kandidiert im Jahr 2011. Klappt hat es dann nicht?
Nein, es ist auch aussichtslos. Ich bin relativ weit unten auf der Liste gewesen. Mir ist die Erfahrung wichtig gewesen. Ich bin ja eben als frischer Bursch aus dem Land bin ich hier in die Schweiz gekommen, musste lernen, wie das System hier funktioniert, wie das Schulsystem funktioniert, aber auch wie das politische System funktioniert. Ich fand, der beste Weg, wenn man das macht, ist, wenn man selber mal mitmacht und es probiert zu verstehen von innen. Und ja, die FDP, würde ich sagen, entspricht meiner Grundhaltung, Selbstverantwortung, Meritokratie. Grundsätzlich ist auch Hochschule etwas Urliberales. Also die Studenten müssen sehr viel Eigenverantwortung zeigen. Und die Leistung muss sich auch an der Hochschule lohnen. Von dem aus ein paar von den FDP-Mottos haben dann bei mir mitgeschwingt.
Und trotzdem, Sie sind jetzt Rektor von der Uni Zürich. Aber sie politisieren trotzdem mit. Die Universität Zürich hat jetzt gerade letzte Woche ein Manifest geschrieben, auch zu der Durchsetzungsinitiative und zu der Masseneinwanderungsinitiative, wo sie sagen, Masseneinwanderungsinitiative ist ein grosses Problem für die Universitäten und zu der Durchsetzungsinitiative muss man unbedingt Nein sagen. Warum tut sich die Universität Zürich da so exponieren?
Wir machen das gemeinsam mit 34 anderen Hochschulen von der Schweiz. Ich bin seit dem 1. Januar Präsident von Swiss Universities, der Vereinigung von allen Rektoren von den Schweizer Hochschulen. Uns ist wichtig, dass wir uns äußern, weil wir sind überzeugt, dass die Entscheid große Konsequenzen nicht nur für die Wirtschaft von der Schweiz, aber eben auch für den Hochschulstandort Schweiz. Und da fühlen wir uns verpflichtet, einfach die Informationen der Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.
Aber Sie machen ja damit quasi auch Abstimmungskampf. Das ist Ihnen bewusst.
Absolut. Es ist uns ganz klar, dass wir da Informationen liefern wollen. Und die Informationen sollen die Bürgerinnen und Bürger dann brauchen, um einen Entscheid zu treffen. Wir sind in einer Basisdemokratie, wir respektieren das. Aber auch wir sind Bürger, auch wir dürfen uns äußern. Und mir ist sehr wichtig, einfach, dass meine Meinung, jetzt aber eben nicht nur als Bürger, sondern auch als Präsident von Swiss Universities, dass die Schweiz weiss, dass die Schweizerinnen und Schweizer wissen, was unsere Einschätzung ist von der Konsequenz. Und das hat jetzt nicht mit links oder rechts zu tun. Wir sind also ein sehr heterogenes, interessantes Grüppli als Rektorinnen und Rektoren hier in der Konferenz. Unis mit 26'000 Studenten, Unis mit vielleicht ein paar hundert Studierenden. Nichtsdestotrotz, wir sind alle der gleichen Meinung darauf. Wir müssen schauen, dass wir den Innovationsplatz Schweiz behalten. Eine unserer Stärken in der Schweiz ist, dass wir bis jetzt Fähigkeit hatten, gute Ausbildung zu offerieren unseren Studenten. Das gibt uns einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Rest der Welt. Und wir möchten sicherstellen, dass das so bleibt.
Sie sind aber als Universität auch staatlich finanziert natürlich, zum grossen Teil. Sie kommen Gelder über vom Kanton, vom Bund und so weiter. Ist das nicht heikel, wenn man sich denn da so in die Politik einmischt?
Ich glaube, wenn wir eine aktive Kampagne machen, wäre es sehr heikel. Also wenn wir einfach Plakataktionen mit Steuergeldern finanzieren, das wäre absolut No-Go.
Also ist da kein einziger Steuerfranken involviert in die Meinungsäußerung der Universität?
Ja, wir haben ein E-Mail verteilt, also ich weiss nicht, wie viel Rappen das gekostet hat, wenn Sie so wollen. Und natürlich haben wir unsere Zeit investiert, aber jetzt kann ich sehr gut behaupten, das habe ich gemacht in meiner Freizeit. Mhm. Aber ich habe das ganz klar gemacht im Sinne der Sache. Also von dem aus würde ich da behaupten, ich würde sogar behaupten, es sei wichtig, dass die Schweizerinnen und Schweizer wissen, was die Universitäten meinen. Sonst würden wir uns vorwerfen, und das hat man gemacht nach dem 9. Februar 2004. Ja, ihr habt uns gar nicht gesagt. Ihr habt euch ja gar nicht geäussert. Warum könnt ihr jetzt euch beklagen? Oder? Und den Fehler wollen wir nicht zweimal machen.
Es geht jetzt da vor allem ums Horizon 2020, um die Gelder auch von der EU, wo es Plus gibt. Also die Schweiz zahlt Geld ein, man kommt Geld über von der EU. Das ist etwa 200 Millionen ein Plus im Moment, wo unter dem Strich steht für die Schweiz. Merken Sie denn jetzt schon ganz konkret, wir sind im Moment teilassoziiert, merken Sie ganz konkret, dass das ein Problem ist?
Ganz klar. Wir haben der Bundesamt... Der SBFI hat jetzt gerade den Schlussbericht gegeben für FP7, das Vorgängerprogramm, und hat schon die ersten Zahlen für Horizon 2020 präsentiert. Und wenn man die zwei Programme vergleicht, das eine, wo wir dabei waren, das andere, wo wir jetzt nicht dabei sind, sehen Sie, dass die Anzahl Gesuche, wo wir dabei sind, in die Hälfte zusammengebrochen ist. Die Anzahl von Gesuchen, wo wir als Lead, wo wir als Koordinator sind, ums Zehnfache zusammengebrochen. Also unsere Partnerinnen und Partner in der Schweiz, die möchten einfach eine Gruppe von der Schweiz nicht mehr dabei haben. Oder ganz sicher nicht als Lead. Leute dabei haben, die wollen das Risiko gar nicht mehr auf sich nehmen.
Und das sagen Sie ganz klare Konsequenz aus der Masseneinwanderung?
Das sind ganz klare Konsequenzen. Unser Wunsch mitzumachen hat sich nicht verringert. Das heisst also, was man da sieht, ist Unsicherheit von der Seite der Akteure. Wie geht man jetzt mit dieser Situation um?
Aber für diese Unsicherheit, das ist ja nicht nur eine Masseneinwanderungsinitiative verantwortlich, sondern auch der Bundesrat. Es gibt ein Abkommen mit Kroatien, eine weitere Personenfreizügigkeit. Das liegt unterschriftsreif auf dem Tisch. Der Bundesrat hat im Dezember gesagt, man könnte das unterschreiben, auch mit dem Masseneinwanderungsartikel. Es wird nicht gemacht, aber mit diesem Abkommen wären wir ja eigentlich wieder bei Horizon 2020 dabei.
Das ist eines der zwei Bedingungen, die die EU gestellt hat, ist, dass man den Kroatien Protokoll unterschreibt. Ich muss sagen, ich würde das sehr begrüßen. Wir sagen im Bundesrat schon längst, unterschreibt doch das. Dass man alle EU-Bürger dann gleich diskriminieren, anstatt dass man die Kroaten noch anders diskriminiert als die anderen.
Das wäre doch wichtiger, in diesem Bereich jetzt wirklich Massnahmen zu machen, als wieder gegen eine neue Abstimmung zu kämpfen.
Die Herausforderung der Durchsetzungsinitiative ist, dass sie unter anderem auch wieder das Freizügigkeitsabkommen mit der EU verletzen. Das heisst, auch wenn man jetzt das Kroatien-Protokoll unterschreiben würde, hat man gerade wieder ein Problem kreiert. Und es lenkt, wenn man ein Problem auch auf das Mal auslöffeln von dem aus, sind wir da stark dafür, dass man das nicht macht. Das müssen wir aber nicht falsch verstehen. Ich bin sehr stark für gute Gesetze, harte Gesetze, aber es müssen faire Gesetze sein. Und das Problem mit dieser Durchsetzungsinitiative ist, dass uns der Einzelfall nicht mehr angeschaut werden. Der Gegenvorschlag, wie Sie wissen, ist eigentlich gleich harsch und den unterstütze ich. Aber nochmals, es muss jeder Fall einzeln angeschaut werden. Das ist das Grundkonzept von unserem Recht, wie wir das Recht verstehen, zurück zu den Römerzeiten. Ich muss Ihnen sagen, wo unsere 140 Professoren aus der Jus-Fakultät einstimmig das unterschrieben haben und gesagt haben, das machen wir. Also einstimmig, die grosse Mehrheit hat es unterschrieben. Das war so ein Schock für mich. Also Sie kennen das BOMO, zwei Juristen, drei Meinungen. Mhm. Und jetzt haben wir 150, die genau die gleiche Meinung haben. Das ist einmalig in der Geschichte von der Helvetischen Konföderation, würde ich behaupten. Und durch das heisst das schon, dass dort eine grundsätzliche Diskussion stattfindet.
Aber ich kann jetzt das fast nicht glauben, dass 150 Juristen da die genau gleiche Meinung haben, weil der Hans-Ueli Vogt ist ja auch an der Uni Zürich, von der SVP, und er steht ja voll hinter der Initiative.
Das ist
so. Kann ja nicht sein, dass es einstimmig
ist. Nein, du meinst es fast. Also es sind 150 in der ganzen Schweiz. Mhm. Wir haben gar nicht 150 Professoren für Recht an der UZH. Mhm. Wir haben viel, aber nicht so viel. Aber es ist eine Mehrheit, mehr gesagt, von der Mehrheit von der Jus-Professoren der Schweiz sind das
unterschiedlich. Jetzt tut man sich natürlich auch exponieren als Universität Zürich, wenn man das sagt. Vor allem natürlich gegenüber einer SVP, wo die Universität sowieso die ganze Zeit schon angreift. Ist nicht unbedingt clever.
Es ist eine Herausforderung. Nochmal, komfortabel ist es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe den Job nicht angenommen, weil ich einen komfortablen Job haben wollte. Sonst habt ihr also ein Champas, grosses Eigengold geschossen, muss ich Ihnen jetzt zugeben. Nein, ich habe den Job angenommen, weil ich gefunden habe, die Universität hat enorm gutes Startpotenzial. Es könnte noch viel besser dastehen. Es ist massiv unterbewertet. Also die Qualität unserer Forschenden, die Qualität der Studierenden, die finanzielle Unterstützung, die wir haben. Alles stimmt. Was wir noch machen müssen, ist noch ein bisschen mehr Puff drin und noch ein bisschen mehr zeigen. Der typisch helvetische Scheffel liegt unter dem Scheffel. Das müssen wir aufhören. Vielleicht eben ein bisschen von dem amerikanischen...
Und das bringen Sie ja rein. Sie sind ja viel aktiver in der Kommunikation als Ihrem Vorgänger, Herr Fischer.
Wir probieren proaktiv zu kommunizieren. Do good and speak about it, ja. Tue Gutes und spreche darüber.
Geld, das wird, sehen Sie, bei uns auch dann im letzten Teil vom Doppelpunkt noch beschäftigen. Hören wir aber mit einem Wunschsong von Ihnen an. Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys haben Sie ausgewählt. Warum der Song?
Ah, es geht um New York. Ich bin 7 Jahre bin ich in New York City. Es ist eine fantastische Stadt. Und der Song tut der State of Mind von dem Empire State ganz klar widersprechen. Von dem aus habe ich mich dort sehr gut wiederfunden.
Und ich muss sagen, ich habe auch eine kleine Geschichte mit dem Song. Der war nämlich gerade in den Charts, als ich das letzte Mal zu New York war. Und als ich mit dem Flieger weggeflogen bin über New York, dann habe ich den auf meinem Kopfhörer gehört und erinnere mich also immer auch gerne dazu. Hören wir Empire State of Mind.
Yeah, I'm called that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from.
Das ist der Doppelpunkt heute bei mir zu Gast, Rektor von der Uni Zürich, der Michael Henggartner. Wir haben über das schwierige internationale Umfeld geredet, wo die Schweizer Universität vom Geldtopf der EU langsam aber sicher abgeschnitten werden. Aber wir haben ja auch ein hausgemachtes Problem in der Schweiz, wo sie immer wieder darauf hinweisen, das Sparprogramm. Auch da wehren sie sich einmal mehr gegen den Abbau.
Genau.
Warum das?
Bildung ist eine Langzeitinvestition. Wir haben vorhin erwähnt, die Schweiz ist Innovationsland Nummer 1, das kommt nicht von ungefähr. Was unsere Firmen machen, sind Leistungen, Produkte, die sehr komplex sind, die sehr hohe Qualität haben. Da müssen sie einfach eine hochgebildete Bevölkerung haben, um das überhaupt durchzubringen. Es ist immer attraktiv bei der Bildung zu sparen, weil kurzfristig merkt man nicht, dass es einen Unterschied hat. Wenn Sie irgendetwas in der Volksschulstufe machen, es braucht 10 Jahre, bis die Leute auf dem Arbeitsmarkt sind. Aber die dramatischen Konsequenzen, die es gibt, sind einfach nicht zu unterschätzen.
Aber Herr Henggart, man spart ja gar nicht in der Bildung, sondern man tut einfach Bildungsausgaben weniger stark wachsen lassen in Zukunft. Das ist nicht ein Sparen, wirklich.
Was der Kanton Zürich vorschlägt, ist, wie Sie sagen, eine Plafonierung. Das ist in der Tat so. Die Schülerzahlen werden wachsen, das heisst, sie müssen irgendwie mehr Lehrpersonen anstellen oder größere Klassen machen. Weil das eine noch das andere sind, ist sehr gut machbar. Das eine, weil sie die Finanzen nicht haben, und das andere, weil sie haben einfach Träume, Unterrichtsräume, die sie haben. Sie können die nicht um 3 Quadratmeter erweitern pro Jahr.
Sie sagen, man kann da nicht mehr wahnsinnig viel sparen. Jetzt gibt es aber auch Leute, zum Beispiel Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Uni Bern, der sagt, es ist noch möglich, und es zeigen auch Vergleiche zwischen den Hochschulen, zeigen, dass nicht unbedingt nur das Geld allein entscheidend ist. Es gibt Kantone, die 50% mehr ausgeben für Bildung, aber der Outcome ist schlussendlich schlechter.
Absolut. Also ich habe auch nicht gesagt, dass man nicht sparen oder optimisieren kann, würde ich sagen. Es ist ganz klar so, dass man überall schauen kann, was kann man besser machen, was kann man gleich gut machen mit weniger Geld. Das machen wir auch an der Uni. Das ist einfach etwas, was sie jeden Tag machen. Oder es ist besser, jeden Tag Zähne putzen, als dann irgendwann mal einen Root Canal müssen zu machen, wo dann sehr schmerzhaft ist. Von dem aus würde ich sagen, das ist etwas, was man eh muss machen. Jetzt, wo man kann sparen kann, müssen wir eben schauen. Also wo man Effizienzsteiger machen kann, das muss man schauen. Und das muss eigentlich jede Mittelschule, jede Hochschule selber optimieren.
Aber da braucht es vielleicht auch den Spardruck von Seiten der Politik.
Weil,
solange das Geld immer kommt, macht man ja sowieso nichts.
Genau, solange sie immer mehr Geld kriegen, werden sie einfach immer das Neue machen. Und das, was sie eigentlich aufhören sollten, werden sie nicht aufhören, weil sie haben keinen Druck drauf. Also ich finde, ein bisschen Druck ist gut. Bei uns an der Universität Zürich haben wir eh einen Druck, weil unser Interesse, unsere Bereitschaft, gute Forschung, gute Lehre zu machen, immer höher ist als das, was wir haben als Budget. Von dem muss man die Optimierung immer machen. Vielleicht gibt es andere Bereiche, wo eben der Druck oder der Wille weniger stark spüren. Von dem aus würde ich eben nicht sagen, dass man nicht optimieren kann. Man muss einfach schauen, dass man es sorgfältig macht. Ich würde nicht sagen, dass man nichts soll machen, dass man einfach weiter wächst. Es ist ganz klar, der Kanton hat Schwierigkeiten.
Und Bildungsausgaben in den letzten Jahren, die sind massiv grösser geworden in der Gesamtschweiz.
Genau. Im Kanton Zürich sind sie gleich stark gewachsen wie das Gesamtbudget. Also sie sind nicht überdurchschnittlich gewachsen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, sie sind schneller gewachsen als die Studierendenzahl.
Eben, und das ist ja irgendwo ein Problem. Also ein Student ist heute teurer als früher.
Ja, bei den Studenten stimmt es bedingt. Also da haben wir zum Beispiel jetzt eben dank Bologna haben wir natürlich jetzt mehr Aufwand. Wir haben das Betreuungsverhältnis verbessert. Das können sie nicht mehr machen, indem sie nicht mehr Leute anstellen. Von dem aus, wir haben auch mehr geleistet. Mhm. Und wir werden nicht drum herum kommen, wenn wir die Betreuungsverhältnisse noch weiter verbessern wollen. Dann muss man Geld in die Hand nehmen. Wenn wir nur mehr Ärzte ausbilden, was auch ein Desiderat ist, das ist auch sehr teuer. Dann müssen wir auch wieder mehr investieren. Also, man kann nicht so viel uns wirklich haben. Aber vielleicht kann man es wirklich auch noch, vielleicht noch einen Zweireppel oder so etwas Druck bekommen. Da muss man einfach noch ein bisschen feilen. Was schwierig ist, ist, wenn man dann anfängt, einfach Kahlschläge zu machen oder dramatisch kürzen.
Aber ein Kahlschlag ist jetzt das, was vorgeschlagen ist, eine Plafonierung von der Bildungsausgabe nicht zwingend, oder?
Noch nicht. Ich kenne aber andere Kantone.
Sie jammern auf Vorrat?
Nein, wir sagen, passen auf, was wir machen. Also, was ein Kanton Luzern macht, der dann einfach eine zusätzliche Woche Ferien generiert, um Geld zu sparen und dann das Gefühl hat, die Schülerinnen und Schüler, die werden gleich viel lernen, obwohl sie jetzt eine Woche weniger Schule haben. Das finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen haarsträubend und unrealistisch.
Müssen wir nicht auch vielleicht bei den Studierendenzahlen ansetzen? Wir haben ein Wachstum der Studierenden. Ich habe jetzt gesagt, an der Universität Zürich ein Drittel mehr in den letzten 20 Jahren sind 26'000 Studierende. Es gibt gleich auch immer mehr Hochschulen, die immer mehr Studienplätze anbieten müssen. Es fängt für jeden noch so kleinen Job irgendein Papier in der Hand haben. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem?
Man kann es diskutieren. Also, was ich sicher finde, ist, dass der duale Bildungsweg, den wir haben, sehr wichtig ist. Dass wir Möglichkeiten haben, auch für Leute, die Lehre machen, dass sie nachher zu einer Hochschule kommen. Und das ist natürlich eine relativ neue Entwicklung. Und darum sind die Fachhochschulen noch viel schneller gewachsen als die Universitäten. Aber nochmal, ich glaube, das bringt einen Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Also, dort muss man aufpassen, dass man jetzt das erreicht und nicht als negativ anschaut. Bei den Universitäten, unsere Studentenzahlen sind mehr oder weniger gekoppelt an die Zahl von Studierenden, die in die Matura Mittelschule gehen. Also wenn Sie dort möchten, sturen, die Quote, wie viel das man in die Untergymnasien lässt, das ist eigentlich ein politischer Entscheid von jedem Kanton. Dort können Sie schon anschrauben, das sind politische Diskussionen, die man hat. Was man nicht wollen, ist, dass man sagt, jemand hat jetzt Matur, aber darf nicht an die Uni. Dann tun Sie am falschen Ort tun Sie die Schrauben ziehen.
Wir sind schon fast am Ende vom Doppelpunkt. Ihr letzter Musiktitel ist «On the Top of the World» von Imagine Dragons. Ist das auch ein Zeichen, die Universität Zürich soll auch mit der Bologna-Reform, die sie planen, Bologna 2020, soll da wieder ganz «On the Top of the World» werden?
Wir möchten nicht Nummer 1 sein, wir möchten aber sicher unter den Besten sein und wir möchten das Beste geben. Und von dem aus absolut, ja.
Für das wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Danke vielmals, dass Sie hier im Doppelpunkt waren. Michael Hengartner am Mikrofon verabschiedet sich Jan von Doppel.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.